Hast du den Eindruck, dass Schwarz und Rot in dieser schwarz-roten Bundesregierung bei der Energiewende denselben Plan verfolgen?
Man hat immer wieder den Eindruck, es scheint Widersprüche zu geben. Die eine Seite, die eher schwarze Seite, sagt, wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren bremsen, weil sie die Kosten erhöhen und das System, also die Stromnetze überlasten. Und die andere Seite sagt, Erneuerbare sind Energiesicherheit. Wir können uns eigentlich keine Beschränkungen leisten.
Und der neueste Streitpunkt ist das Netzpaket. Da gab es einen Leak aus dem Bundeswirtschafts- und Energieministerium. Und darin steht, dass Katharina Reiche den Ausbau der Erneuerbaren neu regeln möchte. Sie sagt effizienter, günstiger und so weiter. Und dieser erste Entwurf, der geistert jetzt so durch die Medien und durch die Politik. Und das Ziel ist, den erneuerbaren Ausbau und Netzausbau zu synchronisieren, damit große Mengen Solarstrom das Netz über Ostern zum Beispiel nicht überlasten. Vom sogenannten Solarinfarkt haben wir hier ja auch schon gesprochen.
Ich glaube, die Betonung liegt ganz klar auf synchronisieren. Das hat Katharina Reiche ja auch gesagt. Und so wie ich das verstanden habe, ist das aber gar nicht so einfach, weil man ein Windrad oder auch eine Solaranlage oder einen Solarpark natürlich viel schneller errichten kann, als eine große Stromtrasse durch mehrere Bundesländer im Zweifelsfall auch noch zu ziehen und aufzubauen. Und deshalb sieht die Lösung, so wie sie uns jetzt bekannt ist aus diesem Entwurf, wie folgt aus. Die Verteilnetzbetreiber sollen besonders belastete Netzgebiete ausweisen können.
Belastet wenn, heißt hier mit viel Strom belastet, ja, sozusagen. Hätte man ja auch nicht gedacht, dass das mal zur Belastung wird, aber.
Genau. Und wenn das der Fall ist, dann sollen Leute, die so ein Windrad bauen wollen, den Netzanschluss nur noch dann sofort bekommen, wenn sie im Abregelungsfall, auch das passiert ja relativ häufig, 10 Jahre lang auf die bisher übliche Entschädigung verzichten. Das ist der sogenannte Redispatch-Vorbehalt. Ein schönes Wort. Und dann steht da auch noch in diesem Entwurf was Zweites drin, nämlich Netzbetreiber sollen von den Menschen, die Solarpark oder Windrad bauen wollen, auch noch einen Baukostenzuschuss für diesen Netzanschluss verlangen dürfen. Also auf eine Zeile zusammengefasst heißt das mehr Kosten und weniger Einnahmen.
Jedenfalls für diejenigen, die die Erneuerbaren ausbauen wollen. Mhm. Entsprechend sorgt das natürlich in der Branche für miese Stimmung. Aber wie bereits angedeutet, auch bei der SPD. Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion sagt, Beschränkungen in Tempo und Menge können wir uns nicht leisten. Ob und wie sie diese Pläne von Katharina Reiche also stoppen möchte, verrät sie uns jetzt im Klimalabor. Herzlich willkommen, Nina Scher.
Hallo, Edith.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wir möchten hören, was ihr denkt. Deswegen schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Wir lesen jede einzelne, auch wenn wir es nicht immer schaffen, alle zu beantworten. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön.
Frau Scher, wir beginnen mit klassischer Koalitionspolitik. Haben Sie den Eindruck, dass die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche den Inhalt des Koalitionsvertrages kennt?
Ach, das möchte ich eigentlich schon unterstellen. Aber wie auch schon in der Anmoderation gerade angetextet wurde, gibt es da schon auch an einigen Stellen offenkundig unterschiedliche Blickweisen, unterschiedliche Ansätze. Und da muss um den besten Weg gerungen werden. Und in der Tat sind wir SPD-seitig der Meinung, und das lässt sich ja auch in Daten ganz klar nachweisen, dass die günstige Energie und die auch sicherste Energie, die erneuerbare ist. Und je schneller wir es schaffen, auf die Erneuerbaren umzusteigen, also nicht nur sie auszubauen, sondern auch systemisch auf sie umzusteigen, auf die Erneuerbaren, desto besser. Und das ist noch drängender denn je in Zeiten, in denen unsere Abhängigkeiten von fossilen Ressourcen mit Schutzgelderpressungen belegt werden, wie etwa die Ergebnisse des Zolldeals zwischen von der Leyen und Donald Trump es anscheinen lassen. Und insofern müssen wir jetzt einfach bei den Fragen, die tatsächlich auch beim Umstieg auf die Erneuerbaren zu stellen sind, nämlich wie kriegen wir es hin, die ausreichenden Speicher und Flexibilitäten auch noch mit integriert zu bekommen, dass auch tatsächlich diese Eigenschaften der Erneuerbaren, also die Eigenschaften von Wind und Solar, dieses Fluktuierende, auch zum Normalfall wird und nicht zum Störfaktor. Ja, dadurch müssen sie sich ergänzen mit Flexibilität und Speichern. Wie kriegen wir das hin? Und da haben wir, um das nochmal abzuschließen, klar, wir haben da einen Handlungsbedarf. Ja, wir müssen eben genau diese systemischen Weichen noch besser stellen. Aber es kann nicht sein, dass wir jetzt, wenn es Engpässe gibt im Netz, sagen, okay, da müssen jetzt die Erneuerbaren vor der Schranke stehen bleiben. Und das kann ganz schnell so ein Effekt sein, wenn so etwas umgesetzt würde, wie es in diesem Netzpaket jetzt in ja noch geleakten Referentenentwurf enthalten ist. Wir müssen es hinkriegen, dass Speicher und Flexibilitäten angereizt werden, um eben gut mit den Erneuerbaren zu matchen. Darum muss es gehen.
Da klingt jetzt schon durch, was Sie davon halten. Arbeiten wir uns vielleicht mal an diesem Leak so ein bisschen voran. Redispatch-Vorbehalt. Also die Frage, wann man sozusagen einen Netzanschluss bekommt, welchen Vorrang man hat. Können Sie das mal genau erklären, was sich da jetzt nach den Plänen von Katharina Reiche ändern würde zum aktuellen Zustand?
Ja, da geht es einfach darum, dass wir zurzeit nach wie vor Mengen haben, die mit der installierten Leistung durch Windenergie und Solaranlagen zwar produziert werden können, aber die trotzdem nicht die Menschen erreichen und auch noch nicht mal das Netz erreichen, weil vorher schon wegen Überlastung der Netze abgeschaltet wird. Also die Mengen, es sind einfach doch einige Mengen, die gar nicht genutzt werden können. Und da man eben...
Das ist dann dieses Abregeln, wovon Christian
genau,
auch vorhin gesprochen hat.
Genau, das ist das Abregeln, ja. Mhm. Aber das, wenn man einfach nur abregeln würde und sagen würde, ja, Pech gehabt in Richtung erneuerbare Energien, dann würden Banken keine Kredite mehr geben für entsprechende Projekte, weil das einfach dann zu unsicher wäre, wie viel Erneuerbare von diesen Anlagen geht dann auch wirklich in den Markt, ins Netz und in den Markt. Und deswegen zahlt man dafür eine Entschädigung. Und das ist meines Erachtens auch konsequent. Wir müssen aber natürlich auch hinkriegen, dass diese Mengen reduziert werden. Also natürlich ist jede abgeregelte Menge schade um die Investition. Und wir brauchen ja auch diese Mengen. Und das kann also insofern nur eine Übergangsphase sein, in der man so etwas notgedrungen abregelt. Idealerweise müssen wir dahin kommen, dass nichts mehr abgeregelt werden oder nur ganz wenig nur noch abgeregelt werden muss. Und das Allermeiste in dem Moment, wo es dann nicht in die Netze reinpasst, dann in Speichern landet oder eben auch sektorübergreifend genutzt wird, was aber ja auch eine Form von Speicherung dann sein kann. Also wenn ich zum Beispiel es für Wasserstoffgewinnung nutze oder auch nur einen Tauchsieder dranhänge, also auch zur Wärmeenergienutzung es gebraucht wird oder im Verkehrsbereich genutzt wird, um die Elektromobilität hinzubekommen. Da müssen wir hinkommen. Und genau diese Redispatch-Kosten, also diese Abregelkosten, die wir heute im System haben, die werden halt heute auch schnell verhetzt und da wird auch von manchen Seiten sehr auf die Tonne gehauen, dass das ja irgendwo überhaupt nicht ginge, dass es ja viel zu teuer sei und dass der Staat das ja alles, die Bürgerinnen und Bürger das alles zahlen müssen. Ja, das sind Kosten, die natürlich besser vermieden würden. Aber wenn ich einfach nur sage, okay, jetzt mache ich Schluss mit lustig, jetzt gibt's das alles nicht mehr, dann droht eben einfach, dass das weniger ausgebaut wird. Und das kann nicht die Lösung sein, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir, wie gesagt, Anreize geben, sowohl was die Netzauslastung angeht, die Netznutzung angeht, als auch die Integration von Speichern, dass eben möglichst wenig von diesen Energiemengen ungenutzt bleiben.
Kann man auch diese Redispatch-Kosten, diese Abregelungskosten, wenn ich sie richtig verstehe, das ist auch eine Art Anreiz, um das System besser zu planen, besser zu designen?
Die Redispatch-Kosten sind letztendlich heute das Vehikel, um überhaupt Investitionssicherheit zu gewährleisten. Aber in der Tat ist es natürlich wichtig, diese Mengen genutzt zu bekommen. Wie gerade schon erläutert, wir brauchen diese Mengen ja auch für die anderen Sektoren, nicht nur für den reinen Strombereich, sondern auch für die anderen Sektoren. Aber es ist, wenn man jetzt sagen würde, man baut alles nur über die Netze. Also man baut so viel Netze aus, dass wirklich jede Kilowattstunde einfach nur eingespeist wird, egal wann, ja, egal zu welchem Zeitpunkt, immer dann, wenn die Sonne scheint, dann hätte man viel zu viel Netz. Das wäre auch zu teuer, das wäre auch unwirtschaftlich. Deswegen muss man einen guten Anreizrahmen finden und kreieren, der einerseits nicht zu kompliziert ist, zweitens Investitionssicherheit gibt für den erneuerbaren Energieausbau, drittens dann eben in alle Sektoren, in denen man es sinnvollerweise gebrauchen kann, diese Strommengen, die nicht im Netz Platz finden, dann auch auffangen kann. Und dass dann eben viertens möglichst wenig installierte Leistung verloren geht. Das ist irgendwo so der Zielkorridor, der beim systemischen Umstieg auf Erneuerbare gefunden werden muss.
Das Ziel sollte also mehr Flexibilität sein und nicht immer mehr Netzausbau.
Ja, Netzausbau wird man auch brauchen, aber man kann deutlich weniger Netze ausbauen beziehungsweise braucht weniger Netzkilometer, wenn man eine effiziente Netzauslastung hinbekommt und wenn man es schafft, eben Speicher und sogenannte Flexibilitäten zu integrieren. Und dazu gehört auch ein bisschen zu steuern, wann wird wo auch Energie entnommen. Also es ist sowohl beim Einspeisen als auch beim Rausziehen aus den Netzen Möglichkeit und Spielraum da. Und das muss man idealerweise so anreizen, dass nirgends irgendwo nirgends Engpässe entstehen und dass eben auch nirgends die Schwierigkeit besteht, auch unternehmerisch tätig zu werden. Es kann ja gut sein, dass dann auch manche Unternehmen sagen, das überfordert mich aber jetzt, wenn der Anreiz so gesetzt ist, dass ich nur zu den Stunden günstigen Strom bekomme, in denen es mir nun gar nichts nützt. Aber es gibt andersrum auch Unternehmen, in denen das sehr wohl möglich ist. Und da haben wir auch in der Energiekrisenzeit, als wir die Energiepreiskrise hatten, da ist auch schon eine ganze Menge getan worden in diesem Spektrum. Also da haben sich auch schon viele Unternehmen auf den Weg gemacht. Deswegen, da gibt es Möglichkeiten, in diese Richtung diesen systemischen Umstieg hinzubekommen. Und dafür müssen wir einfach noch Nachbesserungen im Rechtsrahmen schaffen.
Genau darum, oder andersrum, wenn man Frau Reiche zuhört, dann sagt sie auch, dass die Änderungen an diesem Gesetz eigentlich genau das befördern sollen. Nämlich indem man diejenigen, die Solar- oder Windenergie ausbauen, mit in die Verantwortung nimmt und sagt, baut sie doch bitte dort aus, wo sie gebraucht wird, und zwar jetzt aktuell, wo sie eben das Netz jetzt erstmal nicht überlasten. Wenn wir also mal die Speicher rausnehmen, dann hat sie doch schon einen Punkt, wenn man sagt, man muss die Erneuerbaren da auch mit beteiligen an den Stellen und eben den Markt da mehr regeln lassen. Also das Argument ist ja immer wieder, wir können nicht auf Dauer durch versteckte Subventionen, wird da ja immer gerne gesagt, was diese Redispatch-Kosten, diese Versicherung, die der Staat da sozusagen anbietet, für diejenigen, die Erneuerbare ausbauen, dies können wir nicht auf Dauer aufrechterhalten. Insofern ist das jetzt ja im Endeffekt ein Zurückfahren. Was ist daran falsch aus Ihrer Sicht?
Also es darf eben nicht um ein Zurückfahren gehen, weil wenn, oder zumindest darf das Zurückfahren nicht bedeuten, dass der erneuerbaren Ausbau gehemmt wird. Das wäre ein falsches Zurückfahren, weil wir brauchen ja die Erneuerbaren. Die sind die günstigste Form der Energiegewinnung. Und je weniger wir davon hinkriegen, desto länger bleiben wir auf den teuren Fossilen hängen. Und Sie hatten ja gerade gesagt, dort, wo sie gebraucht werden, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man sagt, ihr dürft nur dort ausbauen, problemlos, wo ausreichend Netzkapazität sind oder dort, wo sie gebraucht werden. Das ist nicht das Gleiche. Ja? Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel die Diskussion um verschiedene Strompreiszonen. Wir haben im Koalitionsvertrag festgehalten, dass es bei der einen Strompreiszone bleiben soll. Es ist bekanntermaßen, wer das von damals geleakte Dokument aus den Koalitionsverhandlungen kennt und nachliest und die Farbspiele da drin zu deuten weiß, dann
wiederholen Sie es hier gerne nochmal.
Ja, also da kann man daran erkennen, dass wir uns SPD-seitig dafür ausgesprochen hatten, dass die einheitliche Strompreiszone aufgebrochen wird. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Modelle, wie man das angehen kann. Jedenfalls muss es einfach einen Anreiz geben, möglichst viel Erneuerbare auszubauen, viele Speicher auszubauen. Und wenn man eben jetzt einfach sagt, okay, wir haben ja ein Netzengpassproblem und wir zahlen hier Redispatch-Kosten, dann ist es halt nur scheinbar eine Lösung zu sagen, in diesen Regionen darf dann halt einfach nicht mehr ausgebaut werden. Und das bezweckt aber jetzt eigentlich dieser Gesetzentwurf. Und da kann eben tatsächlich bedeuten, dass mit den jetzt vorgesehenen, aber ja noch nicht endabgestimmten, das ist ja wirklich ein geleakter Entwurf, deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig, einfach zu unterstellen, das will Frau Reiche, das ist ja nicht von der Hausspitze abgesegnet gewesen bisher. Aber wenn das so käme, dann wäre absehbar für viele erneuerbare Energienprojekte keine Rentabilität mehr da. Die würden keine Kredite mehr kriegen, die Banken würden dafür nicht mehr die Hand ins Feuer halten. Wobei und dann hätten wir tatsächlich eine Begrenzung des Ausbaus. Und das ist nicht der richtige Weg. Vielleicht darf ich noch einen Gedanken anfügen. Wir wollen ja auch gerne so viele Anreize wirken lassen im System, wie wir auch selbst wirksam setzen können. Und wenn aus, idealerweise sollte dann eben aus diesen, aus Überproduktion, aus ungenutzten Mengen Strom auch dann eben ein anderes Produkt entstehen, wie zum Beispiel Wasserstoff oder wie zum Beispiel auch die Nutzung für eine Wärmepumpe und dergleichen oder in der Industrie anderweitig noch Nutzung gefunden werden. Diese Nutzungsformen, die brauchen dabei ein Geschäftsmodell. Die müssen ein Geschäftsmodell erkennen können. Die müssen erkennen können, oha, es wird jetzt angereizt, dass ich mit der Überproduktion von Strom ein Geschäftsmodell entwickeln kann. Wenn ich aber jetzt als Gesetzgeber sagen würde, Überproduktion soll gar nicht mehr entstehen, dann nehme ich mir genau diese Geschäftsmodelle weg, die ich aber jetzt ja gerade anreizen möchte. Ich möchte ja, ich brauche ja diese Speicher im System, aber ich gebe das Signal, wenn ich so einen Gesetzentwurf jetzt weiter verfolgen würde, dass es eigentlich für die Speicher und für Flexibilitäten eher keinen Anreiz mehr geben wird.
Lesen
das
Sie
ist
denn,
das Fatale daran.
Lesen Sie denn da auch wirklich raus? Also weil Frau Reiche sagt ja gerne bei jeder Gelegenheit, dass natürlich die erneuerbaren Energien die Zukunft sind und auch die CDU und die CSU, also die Union, betonen das jedenfalls immer wieder. Und trotzdem die Frage, lesen Sie daraus, dass das eigentlich nicht stimmt? Denn wenn man es ganz pragmatisch sieht, dann kann man natürlich aus dieser Perspektive sagen, naja, wenn der Strom ja sowieso nie das Netz erreicht und die Speichersachen noch nicht vor Ort sind und wir auch eigentlich nicht wirklich daran glauben, dass es eine Zukunft mit Wasserstoff gibt. Also das sind ja alles die nachgelagerten Dinge, die Sie jetzt angebracht haben, die Anreize, die man für die Zukunft setzen müsste. Aber zum aktuellen Zeitpunkt kann man natürlich sagen, naja, wenn die Erneuerbaren, wenn sie da ausgebaut werden, wo sie am Ende aber niemals einen Kunden erreichen werden oder als Strom auf dem Markt umgesetzt werden können, dann ist es doch aus dieser Perspektive relativ pragmatisch zu sagen, dann wollen wir auch nicht, dass sie da weiter ausgebaut werden, zumindest nicht auf Steuerkosten. Das ist ja da immer wieder das Argument.
Ich kann diese Perspektive insofern nicht teilen, weil in dem Moment, wo wir daran arbeiten, dass mehr und mehr Erneuerbare auch Netzeingang finden. Und dafür muss man aber tätig werden. Ja? In dem Moment wird auf jeden Fall dieser Strom auch eine Abnahme finden. Wir haben ja zurzeit eine leichte Unterproduktion. Das heißt also, über das ganze Jahr verteilt importieren wir ein klein bisschen mehr, als wir exportieren. Das war früher auch schon mal anders, aber das ist im europäischen Binnenmarkt jetzt auch nicht weiter schlimm, dass das unterm Strich zurzeit etwas mehr an Import ist. Das ist, wie gesagt, es ist nicht so viel, ja. Und wie gesagt, europäischer Binnenmarkt existiert ja auch noch. Insofern die Abnahmemenge, die, also wir haben auf jeden Fall Nachfrage, so, ne? Also die Nachfrageseite ist nicht unser Problem. Das Problem ist halt einfach, den Strom, den erneuerbaren Strom auch tatsächlich ins Netz zu kriegen. Und wenn man jetzt einfach das zu sehr vom Schreibtisch aus denkt und sagt, okay, da ist jetzt gerade ein Nadelöhr und das kriege ich nicht durchstochen, also wird der Faden gestoppt. Ja, dann riskiere ich eben einfach, dass der erneuerbaren Ausbau nicht mehr richtig vorangehen wird. Und ich riskiere auch, dass genau das, was ich aber dafür brauche, um weiter durchs Nadelöhr zu kommen, nämlich Speicher, Flexibilitäten, dass die auch nicht weiterkommen. Und ein drittes, was vielleicht dann auch noch blockiert wird, ist übrigens dann auch der Netzausbau selbst. Weil bei uns ist es bisher so, dass der Netzausbau sich daran orientiert, wo auch wirklich Bedarf ist.
Und hat Frau Reiche das einfach nicht verstanden?
Wenn ich den Bedarf jetzt gar nicht entstehen lasse, dann wird mir auch die Prognose darüber, wo ich überhaupt Netz brauche, auch keine ehrliche Auskunft mehr geben. Das ist das Dilemma, was man dabei hat. Ich will Frau Reiche persönlich nichts unterstellen. Ich kann nur sagen, das, was in dem Referentenentwurf jetzt veranlagt ist, erfüllt unsere akuten Anforderungen, die wir in der Energiewende haben. Insoweit nicht, als dass wir dringend die Anreize für Flexibilitäten und Speicher brauchen, ohne dabei jetzt den Ausbau der Erneuerbaren abzuwürgen, weil wir brauchen dringend mehr Mengen Erneuerbare, die ja, wie ich habe es schon gesagt, die günstigste Form der Energiegewinnung sind.
Das heißt, Sie wollen Frau Reiche logischerweise keine Vorwürfe machen, aber werden Sie diesem Gesetz, wenn es so bleibt, wie es ist, so zustimmen oder wird die SPD das dann stoppen?
Also es sind immer so Prognosefragen. Ich arbeite darauf hin, dass wir einen guten Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren vorfinden werden, den wir dann idealerweise im parlamentarischen Verfahren dann auch noch weiter in die Richtung bringen, die hilfreich ist. So ist das Gang, der Gang der Dinge. Und bisher ist es, wie gesagt, ein Referentenentwurf, der noch nicht mal von der Hausspitze abgesegnet wurde. Und in dieser Form erfüllt er eben die Anforderungen, die wir heute haben, nicht und hätte eben auch Elemente, die hinderlich wären für die Energiewende. Und darauf haben wir übrigens uns auch im Koalitionsvertrag nicht verständigt. Da steht was von Synchronisierung, aber die Synchronisierung muss ja zugleich auch die anderen Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel, dass wir da drin haben im Koalitionsvertrag die Aussage, wir wollen alle Potenziale der erneuerbaren Energien nutzen. Ja, also auch diese Anforderung muss erfüllt werden.
Muss denn nur der, also ich höre eindeutig raus, wenn es nach Ihnen geht oder wenn es nach der SPD wahrscheinlich als Ganzes geht, dann muss dieser Redispatch-Vorbehalt auf jeden Fall aus diesem Entwurf verschwinden. Darf diese Neuregelung des Baukostenzuschusses, darf das drin bleiben oder muss das auch weg?
Also da gibt es verschiedenste Stimmen, die jetzt auch in dieser Frühkoordinierung und in der Verbändeanhörungszeit, die ja in so einem Gesetzgebungsprozess dann auch mal noch vorm Kabinettsbeschluss gelagert ist, diese Stimmen, die muss man genau anhören. Ich höre durchaus heraus, dass es heißt, okay, wenn eine gewisse Verantwortung von den erneuerbaren Energienanlagen mitgetragen wird, dann sei das hinnehmbar. Man muss sich vergegenwärtigen, dass das ein Paradigmenwechsel wäre, ja. Gut, da kann man sagen, was ist schon Paradigma? Ist es, Hauptsache es funktioniert. Ja, und da kommt es halt jetzt drauf an, wenn man sagen würde, eine Verantwortung muss damit übernommen werden. Ja, kann die denn auch geschultert werden? Also jede Verantwortung, die ich einem Akteur zuschreibe, die muss von ihm auch leistbar sein. Ja, und wenn ich natürlich den ganzen Rahmen, die ganzen übrigen Rahmenbedingungen so ausgestalten würde, dass damit tatsächlich die entsprechenden Netzanschlüsse, die Integration der Speicher noch schneller vorangehen würde, ja, und dass es auch funktioniert und kein Projekt zur erneuerbaren Energiegewinnung blockiert wird, dann würde da ein Schuh draus. Aber das muss dann auch genau in diesem Kontext ausgestaltet sein. Wenn man einfach nur sagt, Baukostenzuschuss, das heißt ja ein bisschen, das Wording ist so ein bisschen missverständlich, ne? Würde man, wenn man da nicht vom Fach ist, vielleicht nicht sofort verstehen. Das heißt ja, die Anlagenbetreiber müssen ihrerseits einen Zuschuss geben. Es ist nicht so, dass die etwas kriegen, sondern sie sollen was dafür bezahlen, sollen einen Anteil daran übernehmen. Und wenn aber der gesamte Rahmen das hergibt, dass sie trotzdem ausbauen können, dann kann das funktionieren. Wenn es aber einfach nur der Zuschuss ist, der sie dann überfordert und die Banken sagen dann wieder, nee, dafür gibt's kein Geld, dafür, der Ball wird nicht fliegen, das Projekt wird nichts, das ist nicht darstellbar, ja, dann hätte man wieder einen Hemmschuh und dann würde der Baukostenzuschuss meines Erachtens nicht funktionieren. Und so ist, also bisher ist es, wie es bisher ausgestaltet ist, kann ich sagen, nein, so ist es, wie ich es lese, nicht machbar. Auch da muss eine Veränderung hin, dass auf keinen Fall die Projekte gefährdet sind.
Aber man in einer idealen Welt könnte es zum Beispiel so formuliert werden, dass zum Beispiel auf dem Speichermarkt, da hatten wir hier im Klimalabor auch schon drüber gesprochen, Anarchie mehr oder weniger herrscht. Es wird auch ein bisschen verantwortungslos, finde ich manchmal, werden Speicherprojekte angemeldet, die wahrscheinlich nie umgesetzt werden. Dort könnte man ein bisschen Ordnung in diesen Wildwuchs bringen, wenn dieser Baukostenzuschuss anständig ausformuliert wird.
Also das ist nochmal ein weiterer Punkt. Also das hatten wir übrigens auch im Bundestag schon mal adressiert mit einem Entschließungsantrag im letzten Herbst, dass wir diese Problematik sehen, dass eben bei den Netzanschlüssen ein enormer Stau oder Korken drauf hängt. Und das muss so organisiert werden, dass tatsächlich effizient die Netzanschlüsse funktionieren. Und jetzt ist aber eben die Frage, wer übernimmt da auch welche Verantwortung? Also die Netzbetreiber müssen da auch mehr in die Verantwortung genommen werden. Es kann nicht sein, dass das alles nur bei den erneuerbaren Energienanlagenbetreiber hängen bleibt, weil sonst würden sich genau die zurücklehnen können und sich vielleicht nur das herauspicken, was ihnen jetzt gerade genehm ist. Ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, die aber ja eigentlich den Hebel in der Hand haben. Und deswegen müssen wir hier zu einem System kommen, das wirklich optimal der systemische Umbau der Netze vorangebracht wird. Wir brauchen übrigens auch mehr Transparenz. Das enthält der Gesetzentwurf auch. Das ist auch richtig, dass so etwa daran etwas nach vorne gebracht wird. Da, wenn ich das nur noch mit hinzufügen darf, müssen aber natürlich auch aufpassen, dass die gesteigerten Anforderungen an kritische Infrastruktur durch Anschläge, wir erinnern uns an die Anschläge, die es jetzt jüngst in den letzten Wochen auch wieder gegeben hat, auf Stromleitungen. Also wir brauchen zwar einerseits Transparenz, damit die Akteure der Energiewende wissen, wo ist das
Netz, wo verläuft eigentlich welche Leitung? Okay,
ja, genau. Und auch in welchem Zustand, also vor allem, was kann an welcher Stelle gut integriert werden? Ja, also wie ist die Netzüberlastung? Auch diese Daten müssen verfügbar sein, damit man auch weiß, wie viel Anmeldungen gibt es jetzt an welcher Stelle auch und wo ist es sinnvoll, sich jetzt auch auf den Weg zu machen, dass das nicht alles nur an der gleichen Stelle ist und so. Also diese Dinge, da braucht man Transparenz, aber diese Transparenz ist natürlich nur für die erforderlich, die auch wirklich mit diesen Aufgaben zu tun haben. Also andere, die mit diesen Daten missbräuchlich umgehen können, die müssen die auch nicht unbedingt haben. Da müssen wir auch noch mit umgehen und dafür muss dann auch, aber das ist auch eine Schnittstelle zu innenpolitischen Aufgabenstellungen, mit der kritischen Infrastruktur eben auch verantwortlich umzugehen.
Ich wollte noch einmal ganz kurz auf die Netzbetreiber zurück, die Sie auch mit in die Verantwortung nehmen wollen. Die Netzbetreiber sind es ja, die sich beschweren über diesen Wildwuchs A bei den Speichern, aber die auch sagen, na, bisher war es so, die erneuerbaren Projekte, die hatten immer diesen Anschlussvorrang, also die mussten immer zuerst angeschlossen werden, ganz egal, wo die entstanden sind. Und teilweise sind die komplett, also auch nicht dort entstanden, was Clara vorhin meinte, wo sie eigentlich nicht benötigt wurden, aber da war Platz und dann musste man lange Stromleitungen dorthin legen. Haben die Netzbetreiber da nicht auch einen Punkt?
Also genau das haben wir ja im Entschließungsantrag auch adressiert als Parlament, dass die bisherige Regelung mit dem schlichten Windhundprinzip sich nicht so bewährt hat und dass da eben auch rangegangen werden muss. Aber wenn eben die Netzbetreiber nun nicht in die Verantwortung genommen werden, bestimmte, sagen wir, Anforderungen der Energiewende zu erfüllen, bestimmte Dinge zu bedienen, die wir einfach im Hochlauf und im systemischen Umstieg auf die Erneuerbaren brauchen, und vielleicht zu einseitig vorgingen, dann wäre das auch nicht hilfreich. Deswegen, genau da liegt der Hase im Pfeffer. Wir müssen an der Stelle Kriterien finden, die jeweils vor Ort passen oder eben Maßgaben aufsetzen, die jeweils vor Ort dann erfüllbar sein werden. Das ist etwas, was es ist kein leichtes Unterfangen, dafür ein gutes Regelwerk zu finden, was auch noch praxistauglich ist. Aber bisher sind die Weichen leider mit den neuen Ansätzen so gestellt, dass wir leider zu erwarten hätten, dass dann doch zu viel ausgebremst wird. Und deswegen müssen wir das nochmal angehen.
Sind Sie denn der Meinung, die Netzbetreiber machen bisher einen guten Job in dem Bereich? Das ist ja so ein bisschen so die Schnittstelle oder der Knackpunkt. Bei den erneuerbaren Energien, beim Zubau, haben wir in Deutschland, vor allem im Solarbereich, in den letzten Jahren wirklich tolle Zahlen vorzuweisen. Ich glaube, jetzt in diesem Jahr kommen auch in der Windkraft onshore die ganzen Projekte, die durch das, ich habe das den Namen des Robert-Habeck-Gesetzes.
Das Flächen, du meinst die...
Genau, die auch
Flächenbedarfsgesetz. Flächenbedarfsgesetz,
genau.
Dankeschön.
Die kommen jetzt, glaube ich, ab diesem Jahr so allmählich dann alle so ins Rollen. Also da sind eigentlich sehr viele positive Meldungen zu vermelden. Und dann ist aber immer das Problem der Netzanschluss, der Netzausbau. Haben Sie den Eindruck, die Netzbetreiber haben da in den letzten Jahren ein bisschen geschlafen?
Das kann schon sein. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie solche Schuldzuweisungen machen, aber weil das wahrscheinlich ja auch sich nicht so ganz einheitlich auf einen Nenner zu bringen, nicht so einheitlich auf einen Nenner zu bringen ist. Wir kommen auch nicht weiter, wenn man jetzt irgendwo Schuldige ausmacht. Letztendlich ist das ja genau die Aufgabe von gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass sie nicht, nicht zulassen, dass irgendwo nicht die Dinge passieren, die man aber will. Ja?
Die Knackpunkte müssen eigentlich gesetzlich beseitigt werden.
Dann waren halt die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht gut genug. Ja? Wenn der Effekt der ist, dass wir heute nicht dort stehen, wo wir stehen müssten, dann ist das immer natürlich auch, ist das auch an den gesetzlichen Rahmenbedingungen festzumachen. Die müssen dann halt klarer sein, ja.
Und jetzt steht man aber vor der Herausforderung, dass natürlich, und ich finde auch nicht ganz zu Unrecht, die Wirtschaftsministerin sagt, die Priorität hat jetzt gerade die Kosten zu senken. Also die Kosten für Verbraucher und auch für Unternehmen müssen jetzt sofort sinken. Und sie sagt eben, das ist eine Stellschraube, an der wir verhältnismäßig schnell drehen können. Das klingt so ein bisschen wie eine Kapitulation davor, dass man ja für alles andere, also was Sie schon ausgeführt haben, wenn man die Speicher ausbaut, dafür braucht es auch eine massive Digitalisierung der Netze und des Stromverbrauchs.
Haben wir noch gar nicht erwähnt, genau.
Also es sind einfach dann schon größere Projekte, die seit vielen, vielen Jahren.
Smart Meter,
das ist ja Thema Digitalisierung. Also es sind einfach Stellschrauben, die man vielleicht schwieriger findet, die man von denen man weiß, ja, das wäre super gewesen, hätten wir das schon jetzt fertig gehabt, ist aber nicht so. Also können Sie verstehen, dass wenn man jetzt die Priorität Kosten senken kurzfristig ansetzt, dass das ein legitimer Weg wäre?
Nein, es ist insofern ein Trugschluss, als dass es eben nicht wirklich eine Kostensenkung bringen wird. Also man kann ja sich nicht leisten, wenn man wirklich eine absolute Kostensenkung will, einfach nur ein Segment sich herauszupicken und zu sagen, hier haben wir jetzt etwas gesenkt, wenn an der anderen Stelle es dadurch aber vielleicht sogar teurer wird. Ja, das wäre unterm Strich dann keine Kostensenkung. Und es droht meines Erachtens genau diese Gefahr, dass man jetzt sagt, man kriegt hier Kosten gesenkt, indem wir einfach jetzt mal ganz punktuell bei neuen Dispatch-Kosten ansetzen und dann aber in Kauf nehmen, dass die Erneuerbaren entsprechend langsamer ausgebaut werden, dann ist es nachweislich keine Kostensenkung, weil wir werden dann ja noch länger an den Fossilen hängen bleiben. Die Fossilen sind teurer, die ganzen Folgekosten kommen noch obendrauf. Und wir haben ja so eine Zahl, dass wir immer noch 80 Milliarden Euro von deutscher Seite jährlich für die importierten fossilen Ressourcen ausgeben. Und daraus ist dann noch keine Energie gewonnen. Das ist einfach nur die Ressource. Und das wird halt nur als ein Beispiel, das wird eben leider manchmal vergessen oder zur Seite, an der Seite gelassen, solche zu vermeidenden Kosten auch mit gegenüberzustellen. Redispatch-Kosten sind im Grunde genommen Peanuts gegen die fossilen Kostenrucksäcke, die wir immer noch mit uns rumtragen. Das heißt ja nicht, dass man ohne Ende Redispatch-Kosten einfach entstehen lassen soll, aber man muss es trotzdem in Verhältnis setzen zu dem, was an weiteren Kosten im System ist. Und deswegen gilt es eben, einen Weg zu finden, bei dem wir auf keinen Fall die erneuerbaren Ausbauten in Gefahr bringen, sondern ganz im Gegenteil, wir tun gut daran, wenn wir die Überproduktion als Hebel benutzen, auch als Anreizhebel, als marktwirtschaftlichen Anreizhebel, um das zu generieren, was wir jetzt dringend brauchen, Speicher und Flexibilität.
Frau Scheer, wir sind gespannt, was aus dem Netzpaket im Bundestag wird, wenn das Paket jetzt. Christian, du willst unbedingt noch was loswerden? Wir sind am Ende.
Ich wollte noch fragen, spannenderweise ist ja Ihr größter Verbündeter, so habe ich das wahrgenommen, inzwischen ausgerechnet der CSU-Chef Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident. Was halten Sie denn von seinem Plan? Er möchte über den Bundesrat zusätzliche Windkraftflächen ausschreiben lassen, weil man wahrscheinlich festgestellt hat, in Bayern, wir brauchen Windräder, damit wir erneuerbaren Strom haben. Was halten Sie von dem Plan, von der Initiative?
Na gut, dann hat er sehr spät als, besser spät als nie erkannt, dass die bayerische 10H-Regelung, also dass man ganz, ganz, ganz große Abstände, nämlich 10-mal die Höhe einer Windkraftanlage zu Wohngebäuden braucht, um erneuerbare Energie auszubauen. Dann hat er offenbar davon jetzt auch eher persönlich Abstand genommen. Letztendlich ist jeder willkommen, der versteht, dass erneuerbare Energien gebraucht werden. Ja, und was jetzt genau davon im Bundesrat mit welcher Ausbau-Realisierungschance dann ankommen wird, das werden wir dann noch sehen. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass diese Weichen gestellt werden, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden können. Und man darf auch nicht unterschlagen, auch jenseits der Flächen, die wir über das schon erwähnte Flächenbedarfsgesetz Richtung Bundesländer generiert sind, das ja im Schnitt 2% der Landesfläche schon im Gesetz haben, haben ja auch die Kommunen die Möglichkeit, Flächen auszuweisen. Also auch die Kommunen können sich entscheiden, auch jenseits von solch sogenannten Vorrangflächen der Regionalpläne, dass sie sagen, Mensch, lasst uns doch hier noch etwas machen und hier was machen, und sie können sich auch daran beteiligen. Und auch das ist eine Möglichkeit, die jenseits der Flächenbedarfsplanung seitens der Kommunen eben noch existiert und auch weiterhin existieren muss, meines Erachtens, weil das auch die Beteiligung vor Ort unterstreicht, die Beteiligung über die Kommune.
Es gab aber noch keinen Kontakt mit Markus Söder oder mit der CSU-SPD-seitig, ob man diese Initiative unterstützt. Ich glaube, die Grünen sind ja auch gar nicht abgeneigt. Also es ist so eine interessante Allianz, die sich da gerade formiert. Die Bundes-SPD, die Landesgrünen und die CSU gegen dann eigentlich die Bundeswirtschaftsministerin von der CDU.
Das wird sich zeigen. An mich ist es noch nicht direkt herangetragen worden von meinen CSU-Kollegen. Aber ich erlebe eigentlich schon im Bundestag, dass wir schon bei einigen Verhandlungen ganz gut vorangekommen sind unter den Abgeordneten. Und das wird jetzt, wir haben ja noch so ein paar Projekte vor uns, und werde ich mal darauf achten, ob das an mich herangetragen wird von den CSU-Kollegen.
Wir sind neugierig.
Genau, und freuen uns auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Vielleicht, wenn wir etwas mehr wissen über das Netzpaket und was die SPD daraus gemacht hat. Vielen Dank für Ihre Zeit heute, Nina Scher.
Sehr gern.
Vielen Dank.